Guten Tag zusammen, mein Name ist Gregor Kulosa und heute ist der 3. Juli 2020. Heute möchte ich Sie mitnehmen nach Rom, ins gewaltige Kolosseum. Die längste Schlange in Rom steht vor den Vatikanischen Museen, die zweitlängste steht vor dem Eingang zum Kolosseum. Wenn die Römer eins konnten, dann organisieren. Denken wir an den Straßenbau, die Aquädukte, also die Wasserleitungen, an den Tempelbau. Ein ganz besonderes Beispiel begnadeter Organisationskunst ist das Kolosseum von Rom. Die größte Arena des Altertums wurde in nur 8 Jahren errichtet. Kolosseum ist zugegeben seit mehr als 1000 Jahren der Name für die Arena, aber eigentlich hieß sie Amphitheatrum Flavium, nach dem Kaiser Vespasian aus der Familie der Flavier, der die Arena errichten ließ zwischen dem Jahre 72 und dem Jahre 80 nach Christus. Die Flavier, das war Kaiser Vespasian, sein Sohn Titus und dessen Bruder Domitian. Vespasian war ein alter Haudegen, ein General, der die Dinge sehr nüchtern sah. Er wurde Kaiser nach dem erzwungenen Selbstmord des größenwahnsinnigen Nero. Sein Sohn Titus war nur 2 Jahre Kaiser und starb dann, und sein Bruder Domitian verfiel als Kaiser zunehmend dem Cäsarenwahn, ähnlich wie Nero, und wurde nach Jahren der Schreckensherrschaft schließlich ermordet. Vespasian also wurde der eigentliche Nachfolger Neros, der die Kassen von Rom geplündert hatte. Also musste sich Vespasian etwas einfallen lassen, um die Kassen wieder zu füllen. Da kam er dann auf die Idee, in Rom eine Steuer zu erheben auf den Besuch der öffentlichen Latrinen. Dagegen lief das Volk Sturm, und auch Sohn Titus soll, so will es eine Anekdote wissen, zu seinem Vater gerannt sein, um gegen diese Steuer zu protestieren. Vater Vespasian hingegen hätte, so heißt es, seinem Sohn eine Amphore mit Münzen aus der Latrinensteuer unter die Nase gehalten und gefragt: "Riechst du was?" Und Titus darauf: "Nein, was soll ich schon riechen?" Darauf der alte Herr: "Pecunia non olet, Geld stinkt nicht." Vielleicht stimmt die Anekdote, vielleicht auch nicht, man hört sie gerne immer wieder. Wenn der sparsame Vespasian also viel Geld ausgeben sollte, dann musste es sich lohnen. Und die größte Arena der Welt, das als wohltätiges Unternehmen für die Massen und natürlich als dauerhaftes Monument der Dynastie der Flavier, das war das viele Geld wert. Kolosseum heißt das Kolosseum übrigens nicht, weil es so groß ist. Nein, vielmehr stand beim Kolosseum eine gigantische Statue des Kaisers Nero, der sich als Sonnengott hatte darstellen lassen. Und die Größe der Skulptur ließ die alten Römer an den Koloss von Rhodos denken, eines der 7 antiken Weltwunder, 30 Meter hoch. Auch der Koloss von Rhodos, eine Statue des Sonnengottes. Und vom römischen Koloss bekam die Arena nebenan den Namen Kolosseum. So kommen die Dinge manchmal. Organisation also. Die Römer waren Meister darin. Genügend Ziegel zu brennen und punktgenau anzuliefern, genügend Travertin und Marmorblöcke zuzuhauen für die richtige Position, die Tausenden von Arbeitern für den Bau zu koordinieren. Das ist ein Meisterwerk, wenn man bedenkt, dass die Arena aus 7 großen konzentrisch angelegten Kreisen, Ovalen, jeweils eingewölbt besteht, aus 560 Bögen in 3 Geschossen, 188 Meter mal 156 Meter Außenmaße, ein schönes Oval, 48 Meter hoch. Man weiß nicht genau, wie viele Menschen hineingingen, mindestens 50.000, möglicherweise bis zu 80.000 Menschen. Das entspräche dann in etwa dem Fassungsvermögen der Allianz Arena von München. Die war allerdings nach 3 Jahren Bauzeit fertig. Gegeben wurden im Kolosseum Gladiatorenspiele. Gladius heißt Schwert, Latein, und Gladiator ist der Schwertkämpfer. Und anders als beim Fußball blieben regelmäßig Dutzende Tote im Staub der Arena zurück. Gern fanden Hinrichtungen statt, im Kolosseum auch Christen gelegentlich, weshalb jetzt an einer der Längsseiten im Innern ein großes Kreuz aufgestellt ist, an dem der traditionelle Kreuzweg am Karfreitag häufig in Anwesenheit des Papstes beginnt. Kurt Tucholsky, der alte Spötter, versetzte uns, man höre und staune, ausgerechnet in seinem Roman Schloss Gripsholm, der eigentlich von etwas ganz anderem handelt, hinein in die tumultuöse Atmosphäre eines Amphitheaters zur Zeit der Römer. Eine packende Erzählung, die einem das Gruseln erwecken kann, und daraus zitiere ich jetzt, und zwar: aus Kurt-Tucholsky-Schloss, Schloss Gripsholm, Fischer Taschenbibliothek, gebundene Ausgabe, 12. Mai 2012. Und los geht's. Ein riesiges Oval. Oben unter der steinernen Wölbung ausgespannte rote Tücher, unten die Arena, dann eine hohe Steinmauer, darüber die ersten Reihen der Zuschauer, Ränge über Ränge, tausende von Köpfen, bis sie sich oben verloren im braunen Licht. Unten in der Mitte hing einer an einem Kreuz. Ein Panther sprang an ihm hoch und riss ein Stück Fleisch nach dem anderen. Der Mann schrie nicht, sein Kopf lag seitlich auf der linken Schulter, er war wohl schon bewusstlos. Eine kleine vergitterte Tür öffnete sich. Ein paar Kerle mit Lederschürzen stießen zitternde Menschen, vier Männer und eine Frau, vor sich her in das große Rund. Drei von ihnen waren mit Fetzen bekleidet. Die Frau war halbnackt und einen hatten sie geschminkt. Er trug, was schrecklich anzusehen war, eine Maske und eine Krone aus Goldschaum, ein Schauspieler seines eigenen Todes. Das Gittertürchen schloss sich von innen, die Kerle blieben dahinter, Zuschauer ihres Berufs. An der Seite hatten noch ein paar Tiere im Sand gelegen, ein Tiger, ein Löwe. Als sie die Menschen sahen, die da hereingetrieben wurden, erhoben sie sich faul und böse. Eins der vier Opfer trug eine Waffe, ein gekrümmtes Schwert. Der Panther am Kreuz hatte von dem da oben abgelassen. Er lag und kaute an einem abgerissenen Arm, das Blut troff. Und da hatte der Löwe plötzlich zum Sprung angesetzt. Nun war er wütend, denn heimtückisch hatte ihm jemand vom geschützten Platz oberhalb der Mauer ein brennendes Holzscheit auf den Kopf geworfen. Das Tier brüllte. Der Gladiator trat vor mit einer Bewegung, die heldisch sein sollte und recht jämmerlich ausfiel. Eine Tuba gellte, ihr Klang war rot. Der Löwe sprang. Er sprang gerade über den Gladiator hinweg, auf den Geschminkten. Er fasste ihn, die Maske zeigte denselben unveränderten idiotischen Ausdruck, dann schleifte er den Kreischenden die Arena entlang. Den Gladiator hatten zwei Tiger angefallen. Er wehrte sich kräftig mit dem Mut der Verzweiflung. Er schlug um sich erst nach irgendeinem angelernten Plan, dann sinnlos und ohne Verstand. Eines der Tiere umschlich ihn. Es ging auf leisen Pfoten zurück. Dann waren beide über ihm. Wie ein Schlag ging es durch den Zirkus. Rah, machte die Menge. Es war ein Stöhnen. Die Menschen waren von ihren Sitzen aufgesprungen. Sie starrten verzückt nach unten, um nur ja keine Einzelheit zu verlieren. Hierhin sahen sie und dorthin, wohin sie blickten, Blut, Verzweiflung, Ächzen und Gebrüll. Menschen litten da, lebendiges Fleisch zuckte, sich im Sande zu Tode zappelnd, sie oben in Sicherheit. Es war herrlich. Der ganze Zirkus badete in Grausamkeit und Entzücken. Nur die untersten Reihen saßen still und ein wenig hochmütig da, sie zeigten keinerlei Bewegung. Es waren die Senatoren und ihre Frauen, Vestalinnen der Hofhöhere, Heerführer und reiche Herren. Gelassen reichten sie einander Konfekt aus kleinen Dosen und einer ordnete seine Toga. Schreie feuerten die Tiere an, sie noch wütender zu machen. Schreie gellten auf den feigen Kämpfer hinunter, der sich so gar nicht zu wehren gewusst hatte. Ausdünstung und Geheul. Das Tier, Masse, wälzte sich in einem Orgasmus von Lust. Es gebar Grausamkeit. Was hier vor sich ging, war ein einziger großer, schamloser Zeugungsakt der Vernichtung. Es war die Wollust des Negativen, das süße Abgleiten in den Tod der Andern. Dafür Tag um Tag Sandalen geflochten, Pergamente geschrieben, Mörtel geschleppt, den Adligen Besuche gemacht und die langen Morgen im Atrium verwartet, Tücher gewebt und Leinen gewaschen, Terrakotten bepinselt und stinkende Fische verkauft, um endlich, endlich diesen großen Festtag zu genießen, den im Amphitheater. Alles, aber auch alles, was der Tag an Geducktheit, an Unterdrückung, an Wunschträumen und nicht auszuübender Wollust in diese Bürger und Proletarier hineingepresst hatte, hier konnte es sich austoben. Es war wie Liebeserfüllung, nur noch ungestümer, noch heißer, noch zischender. Wie eine spitze Stichflamme stieg die Lust aus den tausenden Menschen. Sie waren ein Leib, der sich ganz verausgabte. Sie waren die Raubtiere, die die Menschen da unten zerfleischten. Und sie waren die Zerfleischten. Die Grausamkeit schlug ihre Augen auf. Sie hat schon so viele Namen gehabt, in jedem Jahrhundert einen anderen. Sie atmeten hastig, der wildeste Strom war aus ihnen heraus. Nun ergoss sich der Rest in lauten, lärmenden Gesprächen, in Zurufen und in Zeichen, die sie über die Köpfe hinweg einander gaben, die Daumen nach unten gesenkt. Tausend Stimmen, Sprechende und Rufende, ertönten, und nur hier und da stieg aus der Arena ein Schrei auf wie ein Signalpfiff des Schmerzes. Hier floss ab, was an verbrecherischer Lust in den Menschen war. Nun würden sie so bald keinen mehr ermorden, die Tiere hatten es für sie getan. Nachher gingen sie in den Tempel, um zu beten, nein, um zu bitten. Unten betraten die ersten Wärter den Sand und machten sich mit heißen Eisen an die Körper, die da lagen. Waren sie auch wirklich tot? In einer Ecke kämpfte einer um seine verzuckenden Minuten. Die Tiere verschwanden fauchend und aufgeregt satt durch die kleinen Gittertüren. Der Sand wurde gefegt und oben in den höchsten Rängen verbrodelte die letzte Lust, die das Leben am Leiden gefunden hatte. Na, ich vermute, man kann nicht wirklich davon sprechen, dass dieses Stück Literatur gefallen hat. Jedenfalls hat es eine enorme atmosphärische Dichte und verdeutlicht sehr stark, warum ich persönlich lieber hier und heute lebe. Der große Kurt Tucholsky. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn Sie diese oder andere Episoden kommentieren würden, wenn Sie mir Sterne verleihen würden. Auf Neudeutsch nennt sich das Liken. Und vielleicht haben Sie ja gerade erst mit Ihrer Cousine Ingeborg über das Kolosseum von Rom gesprochen. Dann schicken Sie doch einfach diese Episode weiter an Ingeborg und an andere Menschen, von denen Sie vermuten, dass meine Erzählung auf Interesse stößt. So viel also für dieses Mal. Ihnen allen eine schöne Zeit. Und alles wird gut.